Die tatsächliche Inflation, also die tatsächliche Geldentwertungsrate, liegt meines Erachtens deutlich höher als die offiziell ausgewiesene Inflation. Also ich denke, meine persönliche Inflation liegt vermutlich bei mindestens 7% pro Jahr derzeit.
Ja, liebe Zuschauer, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzexperten im Interview. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er war Chefökonom bei Degussa, also einem der größten Goldhändler Europas. Er ist Autor von mehreren Büchern und vom Boom & Bust Report. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen in Deutschland und außerdem ist er Präsident des Ludwig von Mises Institut, also ein absoluter Verfechter der österreichischen Schule. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Thorsten Polleit.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, zu Gast zu sein.
Ja, Herr Polleit, wir werden heute über viele spannende Themen sprechen. Zum einen das mögliche Ende der Iran-Krise, die Zins- und Inflationsentwicklungen, dann natürlich auch über Ihr Spezialgebiet, also Edelmetalle und Rohstoffe und noch vieles mehr. Aber erst einmal möchte ich anfangen mit der Boom-and-Bust-Theorie, also Aufschwung und Zusammenbruch, von der Sie ja überzeugt sind. Können Sie uns das vielleicht mal kurz näher bringen und uns sagen, wo wir aktuell im Finanzmarkt laut der Theorie stehen?
Also man muss ja nur in die Wirtschafts- und Finanzmarktgeschichte schauen, um zu erkennen, dass es immer wieder Phasen gegeben hat von Boom und Bust. Die Boomphasen, das sind die Perioden, in der die Wirtschaft besonders stark expandiert, die Unternehmen hohe Gewinne machen. Es gibt neue Innovationen, neue Arbeitsplätze werden geschaffen, die Einkommen steigen. Und diese Prosperitätsphasen werden dann häufig gefolgt von sehr, sehr scharfen wirtschaftlichen Einbrüchen. Und das ist die sogenannte Bust-Phase. Und das ist ein Phänomen, also Boom und Bust in der Wiederkehr, die immer schon die Ökonomen interessiert haben. Und man hat letztlich begonnen, schon darüber nachzudenken gegen Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts, insbesondere durch die Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomik, also Namen wie Karl Menger und Eugen von Böhm-Barwerk, insbesondere natürlich Ludwig von Mises, aber auch Friedrich August von Hayek. Die haben also sehr intensiv darüber gearbeitet und wollten in Erfahrung bringen, woher kommt das denn, dass es diese Abfolge von Boom und Bust gibt? Und das die Antwort war, das liegt im Geld- und Banksystem. Das ist ein Geldsystem, was wir beispielsweise heute haben, in der per Kreditvergabe neues Geld in Umlauf gebracht wird und dadurch werden die Marktzinsen heruntermanipuliert und dann gibt es Überkonsum und Fehlinvestitionen, gibt es eben Boom und Bust. In aller Kürze, also die Österreicher, die Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomik, die haben eine sehr, sehr umfangreiche Erklärung vorgelegt, wie man denn diese Phänomene erklären kann. Und Sie fragten auch, wo stehen wir heute? Ja, Herr Ruppeo, das ist im Grunde ein Fiat-Geldsystem, was wir heute weltweit vorfinden, also US-Dollar, Euro, der chinesische Renminbi, der japanische Yen, das britische Pfund, die sind alle sozusagen nach der gleichen Blaupause konstruiert. Es handelt sich hier um ungedecktes Geld oder sogenanntes Fiat-Geld und das ist genau das Geldsystem, was die Ökonomen der österreichischen Schule immer schon kritisiert haben. Das sorgt eben systematisch für Boom und Bust und wir sind mittlerweile sicherlich in einer fortgeschrittenen Boomphase, wo die Zentralbanken versuchen, die Zinsen noch möglichst niedrig zu halten. Die Aktienmärkte expandieren weiter. Aber früher oder später wird es zu einem Bust kommen. Das lässt sich theoretisch allerdings nicht genau fixieren, also zeitlich bestimmen. Aber nochmal auf Ihre Frage würde ich antworten, wir sind in einer Spätphase des Booms, was nicht heißt, dass im nächsten Monat oder im nächsten Quartal ein Einbruch schon kommt, aber er wird kommen.
Ganz ehrlich, hast du schon mal drüber nachgedacht, dein Geld außerhalb von Deutschland anzulegen? Dann ist unser heutiger Partner aus Liechtenstein genau das Richtige für dich. Denn Wilby ist die Investment-App von der Liechtensteinischen Landesbank und mit der App kannst du ganz bequem von deinem Handy aus dein Geld in Liechtenstein anlegen. Auch ohne großes Vermögen und in wenigen Minuten. Dein Geld liegt dann bei der traditionsreichen Liechtensteinischen Landesbank mit über 160 Jahren Erfahrung im Banking, einem AAA-Rating, außerhalb der EU, aber trotzdem Teil des europäischen Wirtschaftsraums. Mit Willbee kannst du dein Geld daneben Tages- und Festgeld in Schweizer Franken und anderen Währungen auch in physisches Gold investieren und das schon ab 1 Gramm. Dein Gold liegt dann sicher im Hochsicherheitstresor der LLB in Vaduz. Und ich kann das bestätigen, weil wir schon da waren. Und das Coole ist, du zahlst keine Kauf- oder Verkaufsgebühren, hast volle Flexibilität über die App, kannst dein Gold sogar per Live-Kamera sehen und jederzeit natürlich auch persönlich in der Bank abholen. Und nur für unsere Community haben wir ein exklusives Angebot rausgeholt. Für die ersten 1000 Teilnehmer, die einen Goldsparplan einrichten, verschenkt Willbee 1 Gramm Gold. Den exklusiven Link zum Angebot findest du unten in der Videobeschreibung. Schnell sein lohnt sich und jetzt geht's schon weiter mit dem Interview. Wenn Sie von einem Einbruch sprechen, dann sprechen Sie ja nicht nur vom Aktienmarkt, oder? Dass es da eine stärkere Korrektur geben wird, sondern generell, dass das System wahrscheinlich in Frage gestellt wird, das Fiat-Geldsystem, weil die Verschuldungen so hoch sind. Ich hatte Marc Friedrich hier zu Besuch und der hatte gemeint, dass zwischen 2030 und 2035, ich zitiere, der Fisch geputzt ist, sozusagen, dass man das System nicht noch weiter am Leben halten kann. Sprechen Sie da ungefähr dieselbe Zeit an oder was ist da Ihre Meinung?
Also grundsätzlich, vielleicht starten wir nochmal mit einigen Anmerkungen zur Theorie. Also was die Österreicher versucht haben zu erklären, ist beispielsweise, dass in solchen Boom- oder Bust-Phasen alle Industriezweige gewissermaßen betroffen sind. Also nicht nur es sich zeigt, dass in einer Branche Fehlinvestitionen stattgefunden haben, sondern dann offenbart sich auf einmal, dass in der Stahlindustrie wie auch in der Konsumgüterindustrie, wie in der Investitionsgüterindustrie, wie im Bankensystem eben Probleme aufgelaufen sind, die sich dann zeigen. Also das ist so sozusagen ein Phänomen, was die gesamte Wirtschaft erfasst. Und ich sagte bereits, theoretisch kann man das tatsächlich ergründen. Wo liegen die Ursachen? Es ist weitaus schwieriger, in der Praxis zu sagen, wann kommt es denn tatsächlich zu einem Zusammenbruch. Also um ein Beispiel zu geben, wenn die Verschuldung immer weiter steigt, dann sinkt natürlich tendenziell die Schuldentragfähigkeit von Staaten, von Banken, von Konsumenten, aber auch von Unternehmensbilanzen. Aber dann kann es sein, dass beispielsweise technologische Neuerungen eine Produktivitätserweiterung hervorbringen und dadurch wird gewissermaßen die Schuldentragfähigkeit wieder etwas erhöht und der Boom, der Bass, der auf den Boom folgen müsste, der wird dann weiter in die Zukunft verschoben. Also Herr Ropero, da merken Sie schon, es ist gar nicht so einfach, aus der Theorie dann die richtige Antwort für die Praxis zu formulieren, weil es so viele Einflussfaktoren gibt. Aber es ist natürlich unbenommen, dass die Schuldensituation gewaltig ist, also nicht nur hier in Europa, in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern weltweit und dass das alles davon abhängt, dass die Zinsen weiter tief bleiben, dass Investoren bereit sind, die fälligen Schulden durch neue Schulden zu ersetzen. Und wann das Vertrauen dann erodiert, wann dieser Schuldenturm in sich zusammenfällt, das lässt sich wirklich schwer vorhersagen. Und vor allem noch eine wichtige Anmerkung dazu. In der Theorie folgt eben der Bust auf den Boom, weil man davon ausgeht, die Staaten, die Zentralbanken greifen nicht weiter ein und lassen den Bust gewähren, also gewissermaßen als Bereinigungsmechanismus der Volkswirtschaft. Wir leben natürlich heute in einem Wirtschaftssystem, in dem der Staat und seine Zentralbank fortwährend intervenieren. Das heißt, sie greifen in das Marktgeschehen ein, drücken beispielsweise die Zinsen künstlich herunter, sprechen sozusagen heimliche Versicherungen aus, die Investoren dann versichern, dass man weiterhin Staatsanleihen oder Schuldpapiere von Banken kaufen kann. Und das führt dann tendenziell dazu, dass das Marktsystem ausgehebelt wird, dass also die Marktkräfte gar nicht mehr in der Lage sind, diese Bereinigung, die eigentlich erforderlich ist, hervorzubringen. Und das Ergebnis eines solchen fortgesetzten Interventionismus ist dann, dass die Marktwirtschaft de facto komplett zerstört wird und die Volkswirtschaften rutschen dann in so etwas, das kann man als Lenkungs- und Befehlswirtschaft charakterisieren. Also die Banken sind dann weiter liquide, auch die Unternehmen sind weiter liquide, aber es herrscht dann ein de facto Neosozialismus, der mit natürlich gewaltigen Einschränkungen in den Freiheiten von Bürgern und Produzenten verbunden ist. Aber dann kommt es eben nicht zunächst zu einem Zusammenbruch, wie man das vielleicht aus dem Jahre 1929 noch vor Augen hat. Also breit angelegte Firmenzusammenbrüche, Massenarbeitslosigkeit. Die Alternative, und ich denke, das ist das wahrscheinliche Szenario für die westliche Welt, ist, dass man eben in so eine Lenkungs- und Befehlswirtschaft abrutscht, also mit totaler digitaler Bewachung, die dann auch noch dahin zukommt. Also Insofern glaube ich, das Gespräch, was wir heute führen, über die Problematik letztlich des staatlich organisierten Fiat-Geldsystems ist unheimlich wichtig, um eben eine schlimme Konsequenz noch abwehren zu können.
Ja, interessanterweise hat ja jetzt die EZB um 0,25 Basispunkte den Leitzins angehoben. Da wir in der Eurozone eine relativ hohe Inflation haben von rund 3,2% und das jetzt eigentlich bei einem niedrigen Wachstum von, glaube ich, rund 0,8%. Was ist da Ihre Meinung? Hat die EZB hier die richtige Entscheidung getroffen?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, zunächst mal sich vor Augen zu führen, was Inflation eigentlich ist. Denn viele Menschen haben häufig sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was bei Inflation eigentlich gemeint ist. Also die Standarderklärung ist, Inflation ist ein Prozess, zeitlich gestreckt, in dem die Güterpreise in die Höhe gehen. Also in dem alles teurer wird. Turnschuhe, Äpfel, Urlaubsreisen, alles verteuert sich. Das ist gewissermaßen Inflation. Und dann gibt es ökonomisch betrachtet die Frage, was sind denn die Ursachen dieser Inflation? Und ich bin beispielsweise ein Vertreter einer Schule, die sagt, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Also das heißt, wenn die Geldmenge zu stark ausgeweitet wird, dann steigen früher oder später die Güterpreise. Oder anders gesagt, dann nimmt die Kaufkraft des Geldes ab. Also wenn die Zentralbank die Geldmenge üppig ausweitet, dann bekommt man früher oder später immer weniger Güter für sein Geld. Der Kaffee wird teurer im Café oder im Kaufhaus. Steigt der Preis der Schuhe. Das ist also Geldmengeninflation als Ursache und das Symptom, die Folge ist eben diese Güterpreisinflation. Was man derzeit im Euroraum beobachten kann, ist richtig, die sogenannte offizielle Teuerungsrate liegt bei 3,2% im letzten Monat und das ist natürlich unangenehm für alle Konsumenten. Es ist höher als das, was die Europäische Zentralbank den Menschen versprochen hat. Und der Grund für diese Preissteigerung ist natürlich der Energiepreisschock. Durch die Angriffe der Amerikaner und der Israelis auf den Iran hat es eine Unterbrechung insbesondere der iranischen Ölversorgung gegeben. Das kommt noch zur Verknappung des russischen Öls auf dem Weltmarkt hinzu. Und das drückt jetzt die Energiepreise stark in die Höhe. Man spricht hier von einem Angebotsschock, einem Preisangebotsschock. Der ist also nicht angefeuert durch übermäßig hohe Geldmengenwachstumsraten. Und das führt dazu, dass die Menschen tendenziell verarmen. Also um Ihnen ein Beispiel zu geben, vor Energiepreisschock konnten Sie mit 100 Euro zur Tankstelle fahren, Ihr Auto volltanken und mit den restlichen 40 Euro konnten Sie bei Rewe Ihren Einkaufskorb füllen. Jetzt fahren Sie zur Tankstelle, tanken voll und dann ist der 100er ausgegeben. Und das heißt, wenn Sie den gleichen Energiekonsum beibehalten wollen, müssen Sie auf die Nachfrage nach anderen Gütern verzichten. Das ist ein Verarmungseffekt. Und darauf reagiert die EZB jetzt mit Zinserhöhungen. Und das befördert natürlich noch den Abwärtsdruck auf Wachstum und auch auf den Beschäftigungszuwachs. Also ich halte das für extrem unproduktiv, zumal die Geldmenge im Euroraum nur etwa um 2,7% steigt. Nach Abzug der Inflation ist das Geldmengenwachstum negativ. Und das drückt auch noch mal die Konjunktur nach unten. Und Herr Ropero, ich denke, viel weiter wird es nicht nach oben gehen und die EZB wird wahrscheinlich sehr bald die Zinsen wieder senken, sobald sich die Möglichkeit dafür eröffnet. Also beispielsweise, wenn die Energiekosten wieder runtergehen und die Inflationszahlen, die monatlich veröffentlicht werden, ebenfalls nachgeben.
Ja, weil Sie es jetzt gerade schon gemeint hatten, der Irankrieg scheint jetzt vorerst mal ein Ende zu nehmen. Zumindest gibt es jetzt einen Deal, ist zwar noch nicht unterschrieben, aber bis Freitag soll die Tinte trocken sein. Der Ölpreis WTI ist ja auch gleich mal um über 25% runtergekommen. Also hat diese Spekulation jetzt auf den Ölpreis erstmal ein Ende und was bedeutet das für uns hier in Deutschland? Normalisieren sich jetzt hier auch die Spritpreise? Oder dauert es auch, weil man öfter gehört hat, dass jetzt so viel Infrastruktur und Raffinerien zerstört sind, dass es noch Monate oder Jahre sogar dauern kann?
Ja, gegen Jahresanfang, Herr Ropero, habe ich natürlich auch schon drüber nachgedacht, was passiert mit den Energiepreisen im Laufe des Jahres. Der Ölpreis war Brent, die Sorte Brent war etwa 60 Dollar. Und ich habe damit gerechnet, dass das weiter runtergeht, also Richtung 40 Dollar pro Fass. Dann kam der Irankrieg und entsprechend eine massive Preissteigerung. Aber in der Tendenz, wenn der Frieden dort tatsächlich zustande kommt im Iran, dann rechne ich damit, dass die Energiepreise massiv sich absenken werden weltweit. Das Angebot an fossilen Brennstoffen wieder zunehmen wird, weil insbesondere viele Volkswirtschaften der Welt sich abkehren von dieser fanatischen grünen Klimapolitik und wir versuchen werden, das Energieangebot weiter auszuweiten. Also das neue Motto in vielen Volkswirtschaften, insbesondere auch in Amerika, wird heißen Energy Expansion, also die Expansion des Energieangebots. Und es kann natürlich etwas dauern, bis dieser Effekt dann durchschlägt, weil man in den letzten Monaten ja oder Wochen stark von den Reserven gelebt hat. Also beispielsweise die Amerikaner haben ja die strategische Ölreserve angezapft. Und wenn der Ölpreis jetzt wieder absinkt, das Angebot sich normalisiert, wird man natürlich auch eine gewisse zusätzliche Nachfrage nach Öl zusätzlich zum laufenden Verbrauch beobachten können, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Aber in der Tendenz kommen die Energiepreise runter. Da bin ich relativ sicher. Und das wird sich auch in Deutschland zeigen. Aber in Deutschland ist natürlich das Problem, dass viele Gebühren und Steuern noch den Spritpreis belasten. Hier liegt das eigentliche Problem. Hier sind Reformen natürlich dringlich erforderlich. Also man kann nur hoffen, dass deutsche Politik sich einsichtig zeigt und sich abkehrt von dieser massiven Verteuerung der Energie, die Deutschland also Wettbewerbsnachteile bringt, die kaum mehr aufzuholen sind.
Bleiben wir noch ganz kurz bei den Zinsen. Sie haben ja gerade gemeint, dass langfristig die Zinsen wahrscheinlich wieder runterkommen werden. Jetzt haben aber aufgrund der Erhöhung der EZB viele Banken ihre Zinsprodukte angepasst. Also es gibt jetzt teilweise auf Tagesgeld Aktionszins von 4%. Aber könnten gerade jetzt wieder Zinsprodukte, vor allem für Festgeld, was man ja auch auf längere Zeit laufen kann und den fixen Zins für heute bekommt, könnte das Sinn machen, als Anlagestrategie aktuell da die guten Zinsen noch mitzunehmen?
Also der Leitzins ist ja jetzt bei 2%, 2,25 Prozentpunkten angekommen und beispielsweise die 10-jährige Rendite der Bundesanleihe ist bei etwa 3%. Das sind natürlich immer noch relativ niedrige Zinssätze. Und wenn Sie irgendwo 4% Zinsangeboten bekommen, dann sollte man mal genau hinsehen, was steckt denn dahinter, in was investiert denn die Bank? Also tendenziell ist das mit einem höheren Risiko verbunden. Das sollte der Anleger also genau prüfen, was hinter dem Zinsangebot steckt. Grundsätzlich, Herr Ropero, gebe ich zu bedenken, die Zinsen sind in nominaler Rechnung, also nach wie vor relativ niedrig. Und die tatsächliche Inflation, also die tatsächliche Geldentwertungsrate, liegt meines Erachtens deutlich höher als die offiziell ausgewiesene Inflation. Also persönlich, ich denke, meine persönliche Inflation liegt vermutlich bei mindestens 7% pro Jahr derzeit. Und ich rechne auch, wenn ich Kapitalanlagen tätige, nie mit einer Inflation von 2 oder 3%, eben weil ich der Auffassung bin, die tatsächliche Geldentwertung ist viel höher. Also kurz gesagt, natürlich mindert dann ein Zins die Verluste, die man ansonsten als Geldhalter zu tragen hat. Aber ich glaube nicht, dass man sein Vermögen erhalten bzw. vermehren kann in absehbarer Zukunft, indem man Zinsprodukte hält, also gängige Staatsanleihen erwirbt oder Unternehmensanleihen mit hohem Kreditrating, die bringen nicht die Zinshöhe, die sie eigentlich brauchen, um ihr Kapital zu halten bzw. zu mehren. Und vielleicht an der Stelle füge ich auch hinzu, es gibt für jeden, der sein Geld anlegt, eine Formel, die jeder vor Augen haben sollte. Und das ist, man muss einen positiven realen Zins oder eine positive reale Rendite auf sein Kapital nach Steuern erzielen, um eben das Kapital zu halten bzw. zu mehren. Das heißt also, im Beispiel zu bleiben, der Zins, den Sie bekommen, ist 4%. Die Inflation, die tatsächliche Inflation ist 5%. Da machen Sie einen Verlust von minus 1% pro Jahr in realer inflationsbereinigter Rechnung. Den Steuereffekt lassen wir jetzt mal außen vor. Und da erkennt man schon, ganz wichtig, man muss immer nach Inflation denken. Rendite nach Abzug der Teuerungsrate. Das ist die Zielgröße plus dann die Berücksichtigung der Steuereffekte, weil man natürlich auf nominale Kapitalerträge zur Kasse gebeten wird durch den Staat. Und insofern, das ist, glaube ich, eine gute Formel, mit der man stets überlegen kann, die man auch praktikabel anlegen kann an alle Investitionsmöglichkeiten, die dem Investor angetragen werden, die ihm vorgelegt werden.
Also man führt keinen Weg am Aktienmarkt vorbei. Vor allem die Unternehmen haben ja oft den Vorteil, dass Inflation sich direkt in der Bilanz durchschlägt. Also Inflation sorgt auch meistens ja für steigende Aktienkurse. Ist das richtig?
Nein, das ist nicht richtig. Manchmal ist es richtig, Herr Ropero. Beispielsweise in Ländern, die eine Hochinflation haben, also beispielsweise in der Türkei konnten Sie das beobachten oder jüngst in Argentinien, also wo Sie Hoch- und Hyperinflation haben und dann setzt eine regelrechte Fluchtbewegung ein aus dem Geld. Also man muss sich das vorstellen wie eine heiße Kartoffel, die dann herumgereicht wird. Jeder möchte diese heiße Kartoffel loswerden und dann greift man eben zu Sachgütern, insbesondere Aktien. Und dann haben Sie das Phänomen, dass bei steigender hoher Inflation auch die Aktienkurse profitieren. In den westlichen Volkswirtschaften ist die Inflation noch nicht so hoch. Und hier gilt es zu berücksichtigen, dass, deswegen auch mein Einwand, man nicht immer davon ausgehen kann, dass Aktien ein guter Inflationsschutz sind. Warum? Eine Unternehmung verdient natürlich Gewinne im einfachsten Fall, indem sie Umsätze macht, also Dinge verkauft. Und davon zieht man dann die Produktionskosten ab. Und was diese Differenz, das ist dann der Gewinn. Und es gibt Unternehmen, die leiden bei Inflation, weil beispielsweise die Kosten der Produktion ansteigen für Löhne, für Energie. Also die Kostenseite nimmt zu, aber den Unternehmen gelingt es nicht, diese erhöhten Kosten aufzufangen in erhöhten Umsätzen, weil beispielsweise die Leute bei erhöhter Inflation die Güter nicht mehr kaufen oder weil sich die Preise nicht tatsächlich anheben lassen. Und dann geraten diese Unternehmen in einer Inflationsphase in Bedrängnis. Der Gewinn steigt nicht bzw. geht zurück. Und daran erkennen Sie schon, die Gewinne sind letztlich das, was den Aktienkurs treiben, also die erwarteten Gewinne. Und insofern nicht alle Unternehmen sind in der Lage, in Inflationsphasen positive Gewinne zu machen, eine positive Rendite auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Und deswegen suche ich auch persönlich, weil ich eben glaube, die Inflation, die wird in den nächsten Jahren noch viel schlimmer werden, nach Unternehmen, vorzugsweise nach Unternehmen, die ein sogenanntes inflationsresistentes Geschäftsmodell haben, also die genau in diesen Geldentwertungsphasen noch in der Lage sind, eine positive reale Verzinsung auf das eingesetzte Kapital zu erzielen.
Also beispielsweise dann Basiskonsumgüterunternehmen, jetzt natürlich keine Anlageempfehlung, aber wie eine Procter & Gamble, eine Coca-Cola, Markenklamotten oder auch Luxussegment, die einfach gut ihre Produkte verkaufen können, obwohl die Preise steigen. Ist das richtig?
Also solche inflationsresistenten Geschäftsmodelle haben bestimmte Eigenschaften. Es gibt eine Reihe von Eigenschaften und eine Eigenschaft ist beispielsweise, das sind häufig Firmen, die wenig Vermögen oder Kapital einsetzen müssen, um ihre Produkte herzustellen und zu verkaufen. Das sind im englischen Sprachgebrauch sogenannte Asset-Light-Firmen. Und der Vorteil dieser Firmen oder dieser Eigenschaft ist, dass man in Phasen, in der es zu Teuerungen kommt, keine erhöhten Kosten zu bezahlen hat, um Kapitalreinvestitionen vorzunehmen. Ein Beispiel dafür. Und dann gibt es natürlich auch Eigenschaften von Unternehmen, die in der Phase förderlich sind, wenn sie in der Lage sind, ihre Produktpreise anzupassen. Also der Verbraucher bereit ist, mehr zu zahlen oder vielleicht de facto auch gezwungen ist, mehr zu zahlen. Also man könnte beispielsweise beispielhaft denken, Microsoft zum Beispiel. Die meisten Menschen haben Microsoft Excel oder Windows auf ihrem Computer und können das auch gar nicht so schnell austauschen gegen eine andere Software oder wollen das auch nicht. Und dann kann Microsoft natürlich in Inflationsphasen die Gebühren, die erhoben werden für die Nutzung der Software, anheben. Das sind vielleicht mal so zwei Illustrationen von Eigenschaften, die Firmen haben sollten oder müssen, um inflationsresistent zu sein. Und dann kann das auch in verschiedenen Branchen anzutreffen sein. Es gibt Unternehmen, die können das im Konsumentenbereich. Es gibt aber auch Firmen, die können das im Investitionsgüterbereich. Da muss man also sehr selektiv vorgehen. Aber prinzipiell Herr Ropero, stimme ich Ihnen da sehr zu. Ich glaube, es macht sehr viel Sinn für Anleger, die ihr Kapital erhalten oder mehren wollen, sich abzukehren vom Zinsmarkt und sich hinzuwenden, zum Aktienmarkt. Also das Investieren in Produktivkapital, das scheint mir dann doch der bessere Weg zu sein, um die Problematiken, die wir bereits angesprochen haben, handhabbar zu machen und letztlich eben das eigene Kapital zu schützen und auch mehr zu können.
Ich glaube, das machen auch die meisten unserer Zuschauer, aber hier mal gefragt, schreibt uns gerne mal unten in die Kommentare. Setzt von euch jemand auf Zinsprodukte oder seid ihr all in am Aktienmarkt? Würde uns gerne interessieren. Und natürlich auf dem Weg dahin schon mal ein Like da lassen für den Herrn Poller, dass er sich die Zeit genommen hat und natürlich Kanal abonnieren, damit ihr keine spannenden Finanzvideos mehr verpasst. Ja, Herr Pollert, dann müssen wir auch mal kurz auf die KI-Geschichte schauen. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Sie gerade gesagt haben. Also hohe Verschuldungen, auch bei einer hohen Inflation und steigenden Zinsen ist es schlecht für das Geschäftsmodell, weil die Refinanzierungskosten einfach höher werden. Jetzt gibt es gefühlt zwei Lager. Die einen sagen, okay, das gleichzustellen mit Dotcom-Blase und man sieht auch vergleichsweise hohe Bewertungen wie damals und auch vor 1929, also kurz nachdem der Markt dann auch gecrashed ist. Und da kann man sich mehrere Kennzahlen anschauen. Da gibt es, wir können mal einblenden von Bloomberg, eine interessante Analyse. Und die anderen sagen, nee, das ist nicht gleichzustellen. Die Produktivität durch KI wird extrem steigen. Die Gewinne und die Umsatzwachstum wird kommen und wird diese Kurse rechtfertigen. In welchem Lager sind Sie und wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
Also grundsätzlich bin ich ein Technologiefreund und ich glaube auch, dass Innovationen aus dem Unternehmenssektor letztlich für die Wirtschaft, für die Weltwirtschaft einen Gewinn darstellen. Und natürlich gibt es da immer Vorstöße, die auf sicherem Boden stehen. Es gibt natürlich dann aber auch immer wieder Entwicklungen, die enttäuschen. Also ich gehe da letztlich optimistisch heran, wenn ich also auf diese Entwicklungen schaue. Als Investor bin ich dann allerdings sehr vorsichtig. Also vielleicht eine grundsätzliche Anmerkung. Ich investiere nur und ich empfehle auch Investoren, mit denen ich zu spreche, nur tatsächlich in Firmen zu investieren, deren Geschäftsmodelle man mit hinreichender Wahrscheinlichkeit versteht oder einstufen kann, um, und das ist ganz wichtig, Herr Ropero, letztlich herauszufinden, ist eine Aktie richtig bewertet, ist sie überbewertet oder ist sie vielleicht unterbewertet? Und das ist letztlich die Gretchenfrage. Das beste Unternehmen, was Sie finden können, wenn Sie das zu teuer kaufen, wird es keine gute Investition sein. Und gleichsam kann man auch ein mittelmäßiges Unternehmen aufspüren. Wenn man das zu einem extrem niedrigen Kurs kaufen kann, kann das zu einer extrem guten Investition werden. Was dahinter sich verbirgt, ist das sogenannte Preis-versus-Wert-Prinzip. Der Preis ist der Börsenkurs, den sehen Sie, den sehe ich, minütlich, sekündlich. Der Wert ist das, was man ermitteln muss. Als Investor muss man sich heransetzen und abschätzen, wie sind die Gewinne künftig einzuschätzen, expandiert das Unternehmen in den kommenden Jahren, wer sind die Konkurrenten, wie wirkt sich das auf das Gewinnprofil aus? Und bei einigen Branchen kann man das, bei anderen kann man es nicht. Bei der IT-Revolution, jetzt komme ich zurück zu Ihrer Eingangsfrage, bin ich da etwas zurückhaltend. Ich sehe eher große Gelegenheiten in anderen Branchen derzeit. Ich bin auch sozusagen nicht so sehr getrieben vom Investieren in Themen. Also wenn Themen in sind, dann hat man ja häufig, merken Sie auch an Ihren Gesprächspartner, kann man beobachten, den Drang da mitzumachen. Und ich halte mich immer an dieses Preis-versus-Wert-Prinzip. Ich versuche das auszuwählen, was ich halbwegs verstehe. Ich versuche es zu bewerten. Wenn ich mich an ein IT-Unternehmen herantraue, lege ich die gleichen Maßstäbe zugrunde. Aber ich würde jetzt nicht, ohne hinreichend versichert zu sein, mich versichert zu fühlen, in den IT-Boom mich einkaufen. Und wie gesagt, weil ich eben auch sehe, in anderen Ecken des Marktes gibt es für mich bessere, handhabbare Investitionsmöglichkeiten.
Die aktuell vielleicht wegen der ganzen KI-Euphorie ein bisschen hinterherhängen, aber die dann vielleicht in den nächsten Jahren, wenn da mal ein bisschen die Luft rausgeht, auch wieder besser performen können wahrscheinlich, oder?
Ja, Herr Ropero, das ist eine Grundwahrheit. Gute Investoren sind ja nicht diejenigen, die immer im Scheinwerferlicht stehen und die zu jeder Zeit sozusagen das Richtige zu machen scheinen. Das gehört eben auch zum Investieren, dass man das macht, was andere nicht machen. Denn nur so wird man letztlich auch zu hohen Renditen kommen. Denn wenn man das macht, was alle machen, dann kommt man auch nur mit der Rendite letztlich hinten heraus. Also erzielt diese Rendite, die alle anderen auch erzielen. Und wer eine Überrendite erzielen möchte, also wer tendenziell über 5, 10 Jahre besser abschneiden möchte als der Markt und glaubt, er kann das tun, der muss eben anders vorgehen als der Konsensus. Und der muss auch mal Phasen akzeptieren, wo er sozusagen meint, die ganze Hammelherde läuft an einem vorbei und man selber fällt zurück und tut nicht das Richtige. Aber nochmal, dieses Preis-versus-Wert-Prinzip, was ich ansprach, das ist auch so eine Haltelinie, eine Halteleine für Investoren, um sich in einem Markt dann doch besser zurechtzufinden und nicht so sehr verlockt zu werden, das Falsche und Hastige zu tun.
Was auch sehr interessant ist, die neuen Jobdaten sind rausgekommen für den Mai, also neue Stellenausschreibungen in den USA. Es waren jetzt rund 172.000 neue Jobs, glaube ich, doppelt so viele als erwartet. Jetzt dreht sich gerade das Narrativ ein bisschen. Also anfangs des Jahres oder bevor noch ein paar Monaten hieß es immer, okay, KI wird alle Jobs irgendwie komplett ersetzen. Das zeigt jetzt irgendwie so ein bisschen das Gegenteil. Wie ist da Ihr Blick auf den Markt und was glauben Sie, wie das mit KI ausgeht?
Also die KI ist natürlich eine weitreichende Innovation. Also ich glaube nicht, dass man schon abschließend feststellen kann, welche Konsequenzen in Gänze diese AI-Revolution letztlich nach sich zieht. Aber ich sagte bereits, ich gehöre ja eher zu den Optimisten. Und wenn ich in die Vergangenheit gucke, haben sich Innovationen, die produktive Kräfte entfalten, immer als sehr förderlich erwiesen, letztlich für die Gesamtwirtschaft. Und so glaube ich auch, wird das mit der KI sein. Es gibt Dinge, die man ersetzen kann, aber durch diese Einsparungsmöglichkeiten tun sich neue Gelegenheitsfenster auf für neue Beschäftigungsverhältnisse, für neue Marktentwicklungen. Also das Für und Wider zusammengenommen, glaube ich, es wird letztlich ein Nettogewinn sein für die Volkswirtschaften. Aber in dem Prozess, weil wir über Aktien und die IT-Branche sprachen, da wird es Gewinner, aber auch Verlierer geben. Nicht alle werden zum Ziel kommen. Es wird eben auch auf der Strecke Kapitalfehlinvestitionen geben. Und das liegt auch in der Natur der Sache und daran ist auch nichts falsch. Und als Investor muss man sich immer gut überlegen, dass man sicherstellt, dass sein Kapital, was man investiert, eben auch zurückkommt. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, Preis versus Wertprinzip immer anlegen, gerade auch wenn es so verlockende, innovative Revolutionen gibt, wie jetzt mit der künstlichen Intelligenz. Und ansonsten denke ich tatsächlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Nase vorn haben werden, nicht nur im laufenden Konjunkturzyklus, sondern für die nächsten Dekaden, insbesondere relativ zu Europa. Amerika ist wirtschaftspolitisch einfach besser aufgestellt, auch demografisch. Und ich glaube, die Amerikaner haben ja letztlich die Welt jetzt auch neu aufgeteilt, also in eine westliche Hemisphäre und eine östliche Hemisphäre. Und die westliche Hemisphäre, die ist definiert von Kanada bis runter nach Feuerland, also Nordamerika und Südamerika, reich an Bodenschätzen, reich an Energie. Wirtschaftliche Dynamik höher als in Europa. Europa wird wahrscheinlich jetzt ausbluten. Viele Kapitalinvestoren sind nicht mehr willens, beispielsweise in Deutschland neue Investitionen oder Reinvestitionen zu tätigen, sondern verlagern ihre Produktion in andere Regionen, insbesondere nach Amerika. Also kurz gesagt, ich glaube tatsächlich, Amerika wird die Nase vorn haben auf absehbare Zeit. Amerika wird dadurch auch interessante Investitionsmöglichkeiten bieten, gerade wenn neue Märkte entstehen, neue Technologien hervorgebracht werden. Insofern ist auch mein Plädoyer, nicht per se alles in Amerika zu investieren, sondern sehr selektiv sich nach wie vor umschauen, aber mit dem Hinweis, dass man in Amerika vermutlich sehr viele Unternehmen immer noch finden wird, die genau das erzielen, was der Anleger hierzulande gerne möchte, eine positive, reale Rendite auf das eingesetzte Kapital. Und Herr Ropero, das ist ja letztlich das, jetzt kommen wir mal zurück auf die Zinsinvestoren. was viele Investoren ja suchen, den Zins- und Zinseszinseffekt. Und den kriegt man natürlich auch hergestellt durch das Investieren in Aktien. Wenn Sie eine Unternehmung haben, die hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital erzielt, den Gewinn thesauriert, also nicht ausschüttet, sondern reinvestiert, dann bekommen Sie genau diese Zins- und Zinseszinseffekte. Und im Zeitablauf ist genau das das Mittel, um sein Kapital zu mehren und letztlich auch reich zu werden.
Ja, wenn man Ihnen da jetzt so zuhört, dann ist auf jeden Fall USA weiterhin an der Spitze unangefochten. Da würde mir dann eigentlich als Investition gleich der S&P 500 gleich einfallen, auch was Warren Buffett immer empfohlen hat, weil man ja noch, ich glaube, Anfang dieses Jahres gehört hat, man sollte ein bisschen raus aus der USA rotieren. Die USA, ja, geben ein bisschen nach. Da sind Sie dann komplett anderer Meinung, wie ich es raushöre, oder?
Ja und nein, muss ich an der Stelle antworten. Also ich sagte ja bereits, ich bin zum Beispiel ein Investor, der auf Einzeltitel setzt. Also wo auch immer die gehandelt werden, wo auch immer die tätig sind. Ich schaue nicht so sehr auf die Entwicklung der Indizes, sondern auf das einzelne Unternehmen. Deshalb könnte ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, wo der DAX oder der S&P am Jahresende steht. Das sind sozusagen nicht so die Überlegungen, die mich umtreiben, sondern eher die Unternehmensbilanz. Was macht das einzelne Unternehmen? Wie ist die Konkurrenzsituation? Sind die in der Lage, weiterhin eine hohe Rendite auf das Kapital zu erwirtschaften? Also insofern könnte ich diese Frage jetzt gar nicht beantworten. Es wird Amerika sein. Was ich allerdings bejahe, ist, dass man in Amerika vermutlich eine größere Auswahl hat, eine größere Gelegenheit, um solche Firmen zu finden, in die man investieren kann, die das bringen, die das einspielen, was man gerne hätte, nämlich eine positive reale Verzinsung auf das Kapital und den Zins- und Zinseszinseffekt. Das heißt nicht, dass es zwischendurch in Amerika Rückschläge gibt, dass der Aktienmarkt mal als Index gesehen deutlich einbricht. Es heißt auch nicht, dass man nicht in Deutschland oder in Europa das ein oder andere Unternehmen findet, was sozusagen ins Beuteschema passt. Aber ich glaube schon, es ist reichhaltiger das Angebot, insbesondere auch von zukunftsorientierten Technologien in Amerika als hier in Europa. Und deswegen, glaube ich, macht es weiterhin Sinn, eben nicht Abstand von Amerika zu nehmen und sozusagen nur auf das einfache Argument zu setzen, jetzt rotieren die Börsen, Amerika ist gut gelaufen, jetzt geht es im Rückwärtsgang und andere Märkte holen auf. Aber nochmal, unterschiedliche Investoren haben unterschiedliche Strategien. Ich glaube, dass das einzelwertorientierte Investieren gewisse Vorzüge hat. Und wer meint, er kann das beherrschen, den würde ich nur ermutigen, auch diesen Weg zu gehen.
Sehr schön. Dann schauen wir noch auf die Edelmetalle. Der Goldpreis ist ja vom Allzeithoch rund 20% gefallen. Technisch spricht man eigentlich von einem Bärenmarkt jetzt. Teilen Sie diese Einschätzung oder ist das Ihrer Meinung nach eine normale Korrektur innerhalb eines intakten Aufwärtstrends?
Herr Ropero, ich war neulich auf einer Veranstaltung und da kam ein Herr zu mir und sagte, ach Herr Polleit, ich habe Ihnen hier heute zugehört. Ich hatte da, glaube ich, einen Vortrag gehalten. Und da sagte er, Sie sagen ja seit 25 Jahren das Gleiche. Und dann stutzte ich und habe mich erinnert, das war tatsächlich eine Veranstaltung in Zürich und das war sozusagen mein Startschuss, mich um das Gold gedanklich als Investor zu kümmern. Das war vor 25 Jahren, da war der Goldpreis bei 257 Dollar pro Feinunze und ich war seither immer Befürworter der Goldhaltung. Also insofern kenne ich diese Situation, dass man gefragt wird nach einem Kursrückgang von 10, 15, 20 oder sogar 30%. Ist der Bullenmarkt jetzt vorbei? Ist die Goldblase geplatzt? Und an der Stelle kann ich auch anknüpfen an das, was wir eingangs schon besprochen haben. Das internationale Fiat-Geldsystem ist inflationär und es wird immer inflationärer gehandhabt. Weder Dollar, Euro, chinesischer Renminbi oder japanischer Yen sind Wertaufbewahrungsmittel. Und es bleibt dem Investor im Grunde nur noch ein Medium als liquides, als extrem liquides Medium und das ist Gold und zu Teilen auch Silber. Denn man muss ja berücksichtigen, Sie sind ja jung, Sie kennen das nicht mehr, aber früher war das Geld ja Gold. Also mit Beginn des letzten Viertels des 19. Jahrhunderts waren ja alle wichtigen Währungen der Welt Gold. Das hat man abgeschafft Anfang der 1970er Jahre und das ist noch gar nicht so lange her. Und seitdem experimentiert man, wenn man so will, mit diesen Fiat-Währungen und die sind inflationär, die sorgen eben für diese hohe Verschuldung, die erzwingen gewissermaßen, wenn man in Krisen verhindern will, dass man immer mehr Fiat-Geld ausgibt, die Inflation immer höher steigt. Und ich denke, dass Gold und auch in Teilen das Silber ist so eine Art Versicherung gegen diese Kaufkraftentwertung, für die die Zentralbanken sorgen. Der Goldpreis ist ja allein in den letzten 2 Jahren um 90% gestiegen. Und wenn man mal die letzten 25 Jahre sich vor Augen führt, dann war der Goldpreisanstieg pro Jahr im Durchschnitt bei etwa 11,5%. Ja, für deutsche Anleger ist auch eine steuerfreie Rendite. Und nach vorne geguckt, Herr Ropero, ich glaube, der Goldpreisanstieg ist noch lange nicht vorbei. Insofern, ich empfehle auch Anlegern letztlich im einfachsten Portfolio, in der einfachsten Portfoliostruktur, 40% liquide Mittel derzeit zu halten, davon 35% Edelmetalle und den Rest, die 60%, sehr selektiv zu investieren in sogenannte inflationsresistente Geschäftsmodelle. Und das ist ja letztlich auch das, was ich seit mehr als 2 Jahren im Boom- und Bust-Report versuche zu vermitteln. Es gibt Gelegenheiten, Opportunitäten, sein Geld langfristig in solche Unternehmen zu investieren. Man muss manchmal etwas warten, bis die Preise die richtigen sind. Aber Gold halte ich in jedem Falle für unverzichtbar für jeden, der auch nur annähernd zustimmt, der die Probleme sieht, die wir hier kurz skizziert haben, die mit dem internationalen Fiat-Geldsystem zusammenhängen.
Ja, weil Sie es gerade angesprochen haben, die letzten 2 Jahre hat Gold rund 100% gemacht und das als ein Edelmetall, das eigentlich als Sicherung gelten soll. Welche fundamentalen Treiber sehen Sie dahinter und gelten diese heute auch noch?
Ja, der Goldpreis ist ja üblicherweise von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Und was die ganze Sache schwieriger macht, noch schwieriger macht, ist die Gewichtung, die Bedeutung dieser Faktoren ändert sich auch im Zeitablauf. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ich denke insbesondere der Preisauftrieb ist auch mit befördert worden von vielen Zentralbank-Goldkäufen. Also viele nicht westliche Zentralbanken haben ja begonnen, ihre Goldreserven aufzustocken. Das hängt insbesondere auch damit zusammen, dass die westliche Welt die russischen Währungsreserven eingefroren hat im Februar 2022. Und da haben jetzt viele Alarmglocken geklingelt in den Zentralbanken nicht westlicher Länder. Und man versucht jetzt vom Dollar wegzukommen und auch vom Euro wegzukommen. Und die natürliche Alternative im Reserveportfolio ist eben das Gold. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, den Goldpreis in die Höhe zu befördern. Dann hinzu kommt natürlich die Einsicht, dass die Zinsen nicht viel weiter steigen werden, dass die Zentralbanken die Zinsen tief halten, künstlich nach wie vor tief halten, sehr wahrscheinlich bald wieder absenken. Und tiefe Zinsen sind quasi eine Beflügelung des Goldpreises, weil ökonomisch gesehen die Opportunitätskosten der Goldhaltung abnehmen. Also wenn Sie Gold halten, kriegen Sie ja keine Zinserträge, die Sie bekämen, wenn Sie zinstragende Wertschriften beispielsweise halten, geht der Zins runter, sinken die Opportunitätskosten und dann wird das Goldhalten attraktiver, die Nachfrage steigt, der Preis geht in die Höhe. Und dann glaube ich eben auch eine, nennen wir es mal Risiko- oder Krisenprämie im Goldpreis, wird größer, weil es doch immer mehr Investoren gibt, die Probleme sehen, die mit Kreditausfallsorgen rechnen, beziehungsweise mit dem Drucken von neuem Geld. All das zusammengenommen ist, glaube ich, der Triebsatz der letzten 2, 3 Jahre gewesen. Und nach vorne geguckt, glaube ich nicht, dass sich das entspannen wird, nicht? Das ist immanent im Fiat-Geldsystem, diese chronische Inflationierung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, auch zum erhöhten Niveau von etwa 4.350 Dollar pro Feinunze ist Gold oder auch Silber bei 65 Dollar ein Kauf für alle, die die mit einem Investitionshorizont von 5 oder mehr Jahren operieren. Ich glaube sogar, es ist eine großartige Gelegenheit.
Dann noch, weil ich es auch schon öfter gehört habe, bei Kupfer, auch mit der ganzen Elektrifizierung und der KI-Welle und Elektroautos, dass wir da auch immer mehr in ein Defizit reinrutschen. Ich höre auch immer öfter was von einem Rohstoff-Superzyklus. Was ist denn Ihre Meinung dazu?
Ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Die KI-Technologie bringt eine große zusätzliche Nachfrage nach Rohstoffen wie beispielsweise kupferleitende Metalle, aber auch nach Energie. Aber Herr Ropero, das ist vielleicht auch eine gute Illustration dieses Preis versus Wertprinzips. Manchmal kann man Dinge nicht so einfach bewerten. Also ich könnte Ihnen jetzt zum Beispiel nicht sagen, wo der faire Wert des Kupferpreises liegt. Ich habe vielleicht eine gewisse Vermutung, dass das weiter nach oben geht, aber ich könnte Ihnen nicht genau sagen, ich hätte auch keine Berechnungsformel und das liegt einfach daran, weil Kupfer sozusagen keinen Einkommensstrom erzeugt. Bei einer Aktie oder einer Anleihe, da haben Sie einen Einkommensstrom, den Sie anhand der vorherrschenden oder von Ihnen erwarteten Zinssätze bewerten können. Sie können eine Barwertberechnung anstellen. Da kriegen Sie vielleicht nicht ganz genau den richtigen Wert ermittelt, aber tendenziell bekommen Sie eine Vorstellung, was denn einer Bandbreite, in der es sinnvoll ist, eine Aktie zu kaufen oder eben sie als zu teuer nicht zu kaufen. Und das ist bei Rohstoffen generell nicht anlegbar. Das ist auch beispielsweise beim Bitcoin nicht oder anderen Kryptoeinheiten nicht anlegbar. Und deswegen bin ich auch immer sehr zurückhaltend, wenn es gilt, Empfehlungen auszusprechen, solch einen Superzyklus zu spielen, indem man jetzt Kupfer oder andere Edelmetalle zum Kauf empfiehlt. Da muss man dann vielleicht darüber nachdenken, welche Unternehmen sind in der Lage, in so einem Superzyklus Übergewinne zu erzielen. Also kommen wir zurück auf die Erklärung des Gewinns, den wir hatten in Inflationsphasen. Sind es einige Unternehmen, die können ihren Gewinn ausweiten? Und so wäre hier zu fragen, gibt es Unternehmen, die in so einem Superzyklus tatsächlich auf der Absatzseite hohe Umsätze machen, aber die Kosten steigen nicht so stark an, wie die Umsätze zunehmen? Und dann gibt es Gewinnerhöhungen. Also da könnte man beispielsweise beginnen anzusetzen, aber nicht beim Kupfer selber. Und an der Stelle, Ihre Zuschauer werden jetzt sagen, bei Gold ist es doch genauso und das ist richtig, da kann man auch das Preis-versus-Wert-Prinzip nicht anlegen. Nur hat man eine sehr, sehr stark ausgeprägte monetäre Komponente im Gold und im Silber. Und da gibt es doch dann bestimmte Bezüge zur Entwicklung im Geldsystem. Beispielsweise, wenn die Geldmenge weiter expandiert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Gold, weil es geldnah gehandelt wird, im Preis steigt in der Fiat-Währung, die da gerade vermehrt wird. Aber prinzipiell, wenn also Kritik kommt an der Stelle, ist das richtig. Das Preis-versus-Wert-Prinzip ist auch nicht anlegbar bei Gold und Silber, aber man hat hier gewisse Erfahrungswerte, die mich beispielsweise persönlich seit 25 Jahren dazu verleiten, immer solche Phasen, wie wir sie auch gerade jetzt erleben, zu nutzen, um Investoren, die jetzt noch keine Gold- oder Silberposition auf- und ausgebaut haben, zu ermutigen, das zu tun.
Ja, bei manchen Rohstoffen, ich glaube, bei Silber haben wir es auch gesehen, ist ja oft die Idee oder das Narrativ, dass wir irgendwann mal einen Angebotsschock bekommen, weil immer heißt, dass die Industrie viel mehr braucht, als abgebaut wird. Also das könnte ja schon auch ein Grund sein, warum Rohstoffe dann irgendwann mal einfach extrem Schub bekommen. Aber da frage ich mich auch immer, das würden doch die Börsen heute schon einrechnen, weil die wissen ja, wie viel Silber, Gold oder andere Rohstoffe abgebaut werden können. Und dieses Defizit, wenn wir das wissen, dann wissen die das ja eigentlich auch und der Markt würde es ja eigentlich einpreisen, oder nicht?
Ja, das ist vollkommen richtig. Man muss sich immer vor Augen führen, das, was man selber meint, sei eine neue Information, ist vielleicht schon bekannt bei anderen Marktakteuren und ist schon längst, hat seinen Niederschlag im Aktienkurs oder im Rohstoffpreis gefunden. Da muss man etwas, glaube ich, sich vor Augen führen, dass man nicht immer derjenige ist, der den ersten Gedanken hat und gewissermaßen reagieren kann und die Preisentwicklung einem dann zugute kommt. erinnere jetzt in den letzten Wochen ist das ja beispielsweise beim Silberpreis sehr stark durchgeschlagen. Der Preis war ja kurzzeitig über 120 Dollar pro Feinunze. Jetzt ist er wieder quasi um 50% gefallen. Das war auch eine Phase, in der man gedacht hat, das Silber in der physischen, im physischen Angebot würde jetzt verknappt werden. Und natürlich, die Knappheit spielt da auch eine Rolle oder die erwartete Knappheit. Aber bei Rohstoff muss man immer wieder berücksichtigen, man kann die Fördermenge ja auch erhöhen. Also früher oder später. Da ist es ja so, wenn man Märkte hat, der Preis eines Gutes steigt, das signalisiert den Produzenten, das Gut ist nachgefragt, es lohnt sich für uns, die Produktion zu erweitern, das Angebot zu erhöhen und dann kommt der Preis auch wieder zurück. Und bei allen Industriemetallen, Sie sprachen über Kupfer, man kann auch Silber hier nehmen, aber auch Gold ist, oder Gold ist ja auch eine Komponente in der Nachfrage, die Industrie, kommt es dann zu Substitutionseffekten. Also wenn der wenn der Preis eines Rohstoffes zu stark steigt, dann wird das Unternehmen, werden die Unternehmen beginnen, Einsparungen vorzunehmen, das Metall dann beispielsweise so einzusetzen, dass es effizienter wird, dass man weniger braucht, um die gleiche Leistung zu erzielen. Und insofern muss man immer mit einer gewissen Skepsis, denke ich, operieren, wenn starke Ausschläge von industriell genutzten Rohstoffen in Aussicht gestellt werden. Denn wenn diese Rohstoffe zu stark steigen, dann können diese Produkte, die damit erzeugt werden, nicht mehr zu Preisen erzeugt werden, die man noch verkaufen kann. Und dann gibt es einen Nachfragerückgang und dann kommt auch der Preis wieder zurück. Also man hat ökonomisch gesehen, gerade im Rohstoffbereich, diesen relativen Preisverbund. Und da ist es in der Regel so, einzelne Preisausreißer nach oben, die korrigieren sich in der Regel wieder. Insofern sollte man als Investor da immer Vorsicht walten lassen.
Sehr interessant, weil Sie jetzt vorher noch Bitcoin angesprochen haben. Der neue Fed-Chef Warsh hat ja Bitcoin als das Gold der unter 40-Jährigen bezeichnet. Sie als Goldexperte, würden Sie sagen, Bitcoin hat Ihrer Meinung nach inzwischen denselben Status als Wertspeicher wie Gold erreicht, oder ist das ein gefährlicher Vergleich?
Also grundsätzlich denke ich, Gold hat Eigenschaften, die es spezifisch machen und das Gleiche gilt auch für Bitcoin. Also insofern ist ein digitales Gold wäre für mich ein Gold, was man beispielsweise tokenisiert, also physische Barren oder Münzen, die kann man ja tokenisieren und dann kann man das Ganze auf eine App laden, dann kann man da auch mit Handeln und Zahlungen abwickeln. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn ich beispielsweise eine Kryptoeinheit habe oder in dem Falle auch den Bitcoin. Ich denke, der Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Und viele seiner Befürworter hoffen ja, dass er vielleicht zum Weltgeld aufsteigt, dass er Gold verdrängt oder in jedem Falle auch die Fiat-Währungen Dollar, Euro und Co. beiseite schieben wird und der Preisauftrieb fulminant sein wird. Ich persönlich glaube, dass der Bitcoin, wie ich sagte, gekommen ist, um zu bleiben. Ich glaube allerdings nicht, dass er sich im Wettbewerb, wenn der Wettbewerb um das Geld wirklich freigegeben wird, wenn die Konkurrenz, die momentan noch zurückgedrängt wird, freigelassen wird, sozusagen, dass Bitcoin das Rennen macht. Also der Wettbewerb ist letztlich ein Entdeckungsverfahren. Wir wissen leider nicht, oder als Investor weiß man leider häufig nicht, wie das Ergebnis sein wird. Aber ich glaube, zumindest sagen zu können, das ist noch nicht ausgemachte Sache, dass der Bitcoin da in diese Bedeutung vordringt, wie viele seiner Fangemeinde erwarten. Aber wie gesagt, er hat eine Nachfrage und ich glaube, diese Nachfrage wird auch bleiben, diese Fangemeinde. Und persönlich glaube ich, wenn das Fiat-Geldsystem ins Rutschen kommt, und das kann in den nächsten Jahren durchaus der Fall sein, wenn auch die Rettungsversuche, das neue Geld drucken, die Zinssenkungen nicht mehr helfen, dann wird der monetäre Anker Gold sein. Dann wird die Möglichkeit bestehen, Gold zu tokenisieren. Das gibt es ja heute schon. Diese Lösung kann man ja heute schon beobachten. Die ist auf dem Markt. Und das wird dann der monetäre Anker, der Nagel in der Wand sein. Insofern habe ich neben der Goldhaltung zum Versicherungsschutz des Portfolios auch so eine gewisse Erwartungskomponente, dass wenn das Fiat-Geldsystem ins Rutschen kommt, der monetäre Auffangnagel letztlich das Gold sein wird und nicht der Bitcoin.
Sehr interessant. Die Zeit ist schon sehr weit vorangeschritten, aber ich würde gerne noch eine Frage stellen. Und zwar soll es jetzt ab 2029, sollen die deutschen Staatseinnahmen jetzt rechnerisch nicht mehr ausreichen, um Soziales, Zinsen und Verteidigung gleichzeitig zu finanzieren. Und von Investitionen in die Zukunft kann man dann wahrscheinlich komplett ablassen. Was passiert eigentlich, wenn ein Staat an diesen Punkt kommt? Druckt er einfach mehr Geld, erhöht er die Steuern oder bricht dann das System vielleicht auch irgendwie einfach zusammen?
Ja, ein Staatshaushalt kann finanziert werden, indem man die Steuern erhöht. Also wenn man nicht das Geld hat als Regierung, was man ausgeben möchte, dann muss man die Steuern erheben. Wenn man denkt, man kann das nicht, dann wird man versuchen, die Ausgaben zu senken. Und wenn das auch politisch nicht gewollt ist oder nicht möglich ist, dann bleibt die Staatsverschuldung, dann gibt man Anleihen aus, die platziert man im Kapitalmarkt. Und wenn das auch nicht mehr geht, dann verkauft man die Staatsanleihen an die Zentralbank. Die kauft die Staatsanleihen dann und bezahlt die mit neu geschaffenem Geld. Deutschland ist sicherlich nicht die prekärste Finanzlage, oder der Staatshaushalt in Deutschland hat nicht die prekärste Finanzlage im Vergleich zu Frankreich oder Italien, aber alle großen Volkswirtschaften des Euroraums gehen in die gleiche Richtung. Die Schuldenstände steigen, die Defizite nehmen entsprechend zu. Auch heute finanziert man ja schon die Zinskosten durch Aufnahme neuer Kredite. Das heißt, die Staaten haben ein sogenanntes Primärdefizit. Das ist so ein, wenn man so will, betrügerisches Ponzi-Spiel, was da läuft. Und ich denke, bevor es hingenommen wird von den Regierenden wie auch von den Regierten, dass der Staat nicht mehr zahlen kann, erscheint dann immer das Drucken von neuem Geld als das vergleichsweise kleinste Übel. Also wenn Deutschland in diese Situation rutschen sollte, wird die EZB einspringen, dann wird man Staatsanleihen in Deutschland kaufen, dann werden auch die Franzosen natürlich mehr Staatsanleihen ausgeben und so weiter. Und deswegen, Herr Ropero, komme ich auch noch mal auf diese zentrale Aussage, die wir quasi am Anfang unseres Gespräches schon gemacht haben. Die Inflation, die Geldentwertung ist das zentrale Problem für jeden, der Ersparnisse hat oder Ersparnisse bilden will. Die Inflation ist viel höher heute schon, als sie offiziell ausgewiesen wird. Und die Inflation wird auch früher oder später weiter ansteigen. Die Inflation ist das Gift für die Ersparnisse und das Vermögen. Und ich freue mich, dass wir einige Gedanken hier miteinander diskutiert haben, wie man versuchen kann, dieser Inflationierung zu entkommen. Und das Halten von Edelmetallen ist eine Möglichkeit. Und das Investieren in inflationsresistente Aktien von Firmen ist eine weitere Möglichkeit. Es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten, aber diese beiden Möglichkeiten eröffnen sicherlich schon mal die richtige Perspektive und hoffentlich ist das auch hilfreich, damit die Menschen aufwachen. Denn allein in Deutschland halten die privaten Haushalte immer noch über 3 Billionen Euro auf Termin- und Spareinlagen bei Banken, die so gut wie nicht verzinst werden, die jeden Tag, jede Woche, jeden Monat entwertet werden, immer weiter entwertet werden. Also insofern wichtig, jetzt, spätestens jetzt aufzuwachen und zu überlegen, was kann man tun, wie macht man, wie strukturiert man sein Portfolio, um dieser Inflationierung zu entkommen.
Da ist jetzt, glaube ich, auch die neue Reform der privaten Altersvorsorge ein gutes Zeichen, um hier einfach die Leute noch mehr abzuholen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier waren, Herr Polleit. War auf jeden Fall sehr interessant. Ihren Report Boom and Bust werden wir auf jeden Fall unten verlinken. Also, liebe Zuschauer, schaut da gerne mal rein. Ist sehr interessant. Und dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann hören wir uns vielleicht schon bald wieder.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung und wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis hoffentlich bald.
Ja, liebe Zuschauer, das war unser Interview mit Dr. Thorsten Polleit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns unten in die Kommentare eure Meinung zu den ganzen Themen und natürlich gerne unseren Kanal abonnieren, damit ihr keine solche spannenden Interviews mehr verpasst. Jetzt in den eingeblendeten Videos seht ihr auch spannende Interviews, die wir vor kurzem geführt haben. Schaut da gerne mal rein, wenn da was für euch dabei ist. Sonst würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Finanzexperten Interview. Bis dahin, ciao, ciao.